Sichtweisen-Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen in deinem Sichtweisen-Ansichtssachen-Podcast. Heute bei mir zu Gast, vielleicht könnt ihr es ja erraten, nämlich sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und eine der sympathischsten Menschen, die mir in den vergangenen 2 Jahren über den Weg gelaufen ist. Und nachdem ich über dich jetzt natürlich recherchiert habe, erst recht. Mit ihren 3 Büchern Liebes Kind, Martha schläft und Perfect Day hat sie den Thriller-Markt ordentlich aufgemischt. Heute gibt es ihre Bücher in 26 Ländern zu kaufen und wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind auch die Filmrechte schon verkauft. Ja. Liebe Romy Hausmann, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, in meinem Podcast dabei zu sein.
Nein, andersrum. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Katja. Ich freue mich sehr.
Natürlich, weil ich sag ganz offen, ja. Also Romy und ich, wir haben uns beim geilen Uschi-Kongress, sagen wir mal, kennengelernt, in Anführungszeichen. Also im Background hatten wir nicht viel Zeit, uns groß zu unterhalten, aber wir haben gegenseitig unsere Vorträge gehört. Und mich hat total beeindruckt, dass Romy kein Blatt vor den Mund genommen hat, dass sie offen vom Scheitern gesprochen hat und vom Durchhalten. Und ich kann nur sagen, ich bin ganz froh, dass du nicht aufgegeben hast. Und ich gebe aber ganz offen zu, Romy, ich liebe Krimis, aber eher so dieses muss in England spielen, blablabla, du weißt. Und ich lese manchmal Thriller, nicht häufig. Und ich glaube, auch nur, weil du kennst es, wenn man im Urlaub ist, das Buch ist leer und da steht halt noch eins rum und das kann man lesen. So, aber dann hast du diesen Vortrag gehalten und dann habe ich so gedacht, wie peinlich ist das? Mir ist der Name Romy Hausmann ein Begriff, aber nein, ich habe das Buch natürlich noch nicht gelesen, in diesem Fall Liebes Kind. So, und das war quasi die Reform und der Einstieg zu einer neuen Thriller-Lesekarriere bei mir zu Hause sozusagen. Deswegen sage ich, du hast nicht nur den Thriller-Markt revolutioniert, sondern auch mein Bücherregal und mein Leseverhalten deutlich erweitert. Romy, ich weiß, du hast wahrscheinlich da schon sehr, sehr oft drüber erzählen müssen, aber ich bitte dich einfach, erzähl uns nochmal so ein bisschen was du am geilen Uschi-Kongress auch erzählt hast. Erzähl uns einfach mal von der Romy, ich sag jetzt mal, davor.
Ja, das ist, glaube ich, so eine ganz klassische Geschichte. Ich wollte halt immer schreiben und hatte nie so die Möglichkeit. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet, war Redakteurin, das lief auch alles ganz prima. Ich habe viel gedreht und hatte eigentlich ein schönes, wildes Leben und bin dann schwanger geworden. Und da war auch so ein bisschen der Punkt, wo klar war, die nächste Zeit wirst du nicht auf Dreh gehen und wirst dein wildes Leben so ein bisschen begraben müssen. Und ich habe meinen Sohn bekommen und saß dann zu Hause. Und ich hatte so ein unfassbar braves Baby, der... Ja, also ich habe mir das wirklich aufregender vorgestellt, bin ich ganz ehrlich so, ne? Also ich dachte, du bist dann irgendwie den ganzen Tag da auch beschäftigt, aber das war nicht so. Mein Kind hat halt immer geschlafen und ich wusste, weißt du, weil ich von diesem sehr, sehr wilden Leben beim Fernsehen, von diesen 150%, jeden Tag 16 Stunden arbeiten, die Wochenenden durch, bin ich so runtergerutscht in dieses, okay, du sitzt jetzt hier zu Hause, um 11 Uhr hast du deine Wohnung fertig geputzt, das Kind schläft immer noch, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich irgendwie so, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um tatsächlich mal einen längeren Text zu schreiben. Und so ist mein erster Roman entstanden. Ich hielt den für einen ganz großen Wurf und wurde auch bestätigt, weil ich mit dieser Geschichte sofort einen Verlag gefunden habe. Ja, und dann dachte ich schon, ich bin jetzt hier die Größte und das wird jetzt mein neues Leben. Das Problem war, dass dieses Buch sich 13 Mal verkauft hat. Ja, also es war ein unfassbarer Misserfolg. Nun stellte sich aber das Problem, dass dieser Verlag, der ja an mich geglaubt hatte ursprünglich mal, sonst hätte er ja diesen Vertrag nicht mit mir gemacht über diese Geschichte, der hatte gleich einen 2-Buch-Vertrag mit mir gemacht. Das heißt, die mussten noch ein Buch mit mir abfeiern und dieses Buch hat sich dann ungefähr 12 Mal verkauft. Und da kommst du schon an den Punkt, wo du denkst, es war bitter. Weißt du, ich habe schon von meinem geistigen Auge, ich habe mich auf der Bestsellerliste gesehen, ich habe mich in Zeitungsbesprechungen gesehen, das hat natürlich so alles nicht stattgefunden und da war ich schon etwas geknickt. Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, es ist gut, dass das damals nicht funktioniert hat, weil dir einfach manchmal brauchst du Zeit, um dich selber zu entwickeln und musst deine Persönlichkeit noch finden und ich glaube, ich hätte das damals auch noch gar nicht geschafft, wenn das so groß gewesen wäre. Ich wäre nicht gut damit umgegangen. Mhm. Aber ich hatte mich nach diesen 2 Misserfolgen so sehr ans Schreiben, dass es für mich eigentlich undenkbar war, jetzt zu sagen, okay, ich habe 2 Bücher gemacht, die haben nicht funktioniert, ich höre jetzt auf. Das war mein Alltag geworden. Inzwischen war mein Sohn dann eben auch etwas größer. Ich bin dann auch zurück in meinen Job beim Fernsehen und habe aber trotzdem weiter geschrieben, weil ich irgendwie gefühlt habe, das ist mein Ding. Und ich habe mich da auch reingewöhnt, so meine persönlichen Themen mit dem Schreiben zu bearbeiten. Ich wollte das nicht mehr hergeben. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht hat das einfach nicht so gepasst mit den Stoffen. Probierst du nochmal, beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Ich habe ein Manuskript geschrieben, ich habe es eingereicht, ich habe eine höfliche, aber dennoch bestimmte Absage bekommen und das zog sich über die nächsten Jahre. Also ich habe immer weiter Manuskripte geschrieben und keiner wollte sie haben. Und das war aber letzten Endes so im Nachklapp vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich irgendwann dadurch, ich war es total gewöhnt, dass ich Absagen kriege. Mhm. Es hat aber nichts dran geändert, dass ich schreiben wollte. Und wenn du mir jetzt damals eine Glaskugel gegeben hättest und hättest gesagt, du wirst niemals einen Verlagsvertrag wieder bekommen, du wirst niemals wieder ein Buch über einen Verlag veröffentlichen, dann hätte ich mich trotzdem entschieden, weiterzuschreiben. Weißt du? Also ich habe das gar nicht mehr abhängig gemacht von irgendeinem Endziel oder auch so Gedanken wie eines Tages stehst du auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich habe so nicht mehr gedacht. Ich wollte halt schreiben, ich habe meine Geschichten dahin geballert. Deswegen, als dann Liebeskind entstanden ist, ich habe mit gar nichts mehr gerechnet, weil es einfach auch nicht mehr so wichtig war, weißt du? So. Naja, und dann rief mich meine Agentin an und meinte so, wir haben ein erstes Angebot. Und ich dachte, die verarscht mich jetzt, weißt du, weil das einfach nicht mehr Teil meiner Lebenswirklichkeit war. Mhm. Und dann fing das Ganze an. Dann war es eben nicht nur ein Verlag, sondern dann waren es 10 oder 12, ich weiß es nicht mehr genau, aber wahnsinnig viel, zweistellig. Und die wollten alle Liebeskind machen. Und ich stand da und dachte, was ist denn jetzt los? Ja, und so fing das dann an.
Wie krass, aber wie fühlt sich das dann an? Also wie fühlt sich das an, wenn sich plötzlich alle drum reißen?
Ganz absurd. Und es gibt so einen Teil, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, das ist bis heute so. Es gibt so einen Teil, der im Außen passiert und über den ich mich wahnsinnig freue, so, und für den ich sehr, sehr dankbar bin. Und es gibt einen Teil, der findet bei mir im Inneren statt. Und im Inneren hat es für mich einfach nicht so einen Unterschied gemacht. Also für meine äußerlichen Verhältnisse natürlich auch. Ich kann inzwischen vom Schreiben leben. Ich muss nichts anderes mehr tun, weißt du? Ich kann den ganzen Tag Geschichten schreiben und kann trotzdem meine Miete zahlen, was vorher ein Problem war, weißt
Schön.
Du? Aber es tut nichts mit meiner Persönlichkeit, weil ich will einfach nur schreiben. Der Rest ist mir relativ egal, weißt du? Also dass natürlich auch von außen dann was kommt, eben, dass du dann öffentlich bist, dass es Erwartungen gibt und so. Ich kann das inzwischen ganz gut trennen. Aber wie gesagt, mich hat es, ich fand es sehr absurd, dass jetzt bis dato 10 Jahre hatte ich geschrieben und plötzlich, weißt du so, plötzlich passierte was. Und es gibt so einen tollen Spruch von Harry Belafonte, der hat gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Mhm. So, und das sieht man halt immer nur, weißt du? Du siehst ja immer nur, da knallt jetzt jemand durch und da räumt jetzt jemand alles ab. Aber wie lange der darauf hingearbeitet hat, ja, das siehst du nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube immer, und vielleicht stimmst du mir dazu, weil ich glaube, wir sind da ganz ähnlich gepolt, den Menschen fehlt manchmal so ein bisschen die Geduld. Und die denken viel zu schnell wirklich, wenn sie ein Projekt starten oder irgendeine Herzensangelegenheit, ob das jetzt das Schreiben ist oder irgendwas anderes mit Kunst, Musik, Malen, keine Ahnung. Die Leute denken viel zu schnell an das Endziel. Und ich habe ganz oft mit jungen Autorinnen, Autoren zu tun, die sagen, hey, kann ich dir mal mein Manuskript zum Lesen geben? Wo ich immer denke, ich bin keine Instanz. Das kannst du machen, ich freue mich, danke für dein Vertrauen, aber ich bin keine entscheidende Instanz. So, und die haben 3 Seiten geschrieben, eine kleine Leseprobe oder so, und denken an die Spiegel-Bestsellerliste. Und ich sage immer, hey, es ist falsch. Es ist komplett falsch, weil du dir selber Erwartungen schürst. Tu das nicht. Wenn du schreiben willst, dann willst du schreiben und dann würdest du auch schreiben, wenn dir jemand diese Glaskugel in die Hand drücken würde. Weißt du, du musst lieben, was du tust. Alles andere kannst du gar nicht beeinflussen. Es ist ja auch mit mir, mit Liebeskind. Das war damals sehr, sehr neu. Ich hatte in dem Moment, klar, ich habe 10 Jahre dafür gearbeitet, aber in dem Moment hat einfach vieles...
Es ist so lustig, wir haben hier 2 Hunde und den Großen habe ich eigentlich besorgt, dass er der Wachhund ist, aber es ist immer der Kleine, der anschlägt. Und jetzt, glaube ich, steht gerade der Mensch, der HelloFresh liefert vor der Tür und wird angebellt. Ja, aber mein Mann wird sich drum kümmern. Sorry für die Unterbrechung.
Sehr gut. Ja, ich kenne das. In dem Moment hat einfach alles gepasst und auch viele Dinge haben gepasst, zu denen ich nicht meinen Beitrag geleistet habe. Weißt du, es war schon auch... Der Moment war richtig, der Stoff war richtig, der war sehr neu und die Verlage haben das gesehen. Weißt du, hätte ich Liebeskind vielleicht 3 Jahre vorher geschrieben, hätte das vielleicht auch eine Absage bekommen. Weißt du, es haben einfach alle Rahmenbedingungen auch von außen gepasst.
Ja, das sehe ich absolut so und ich finde es ganz spannend. In meinem Leben war es immer so, in dem Moment, wo ich dieses Ziel losgelassen habe und wo ich dieses Let it go gemacht habe, Dann war ich in so einem Flow und dann hat es funktioniert und dann ging es nach vorne.
Ja.
Und dann war auch der richtige Zeitpunkt dafür und dann hatte ich den richtigen Einfall. Und das ist ganz lustig, so geht es mir mit Schreiben. Also ich schreibe tatsächlich auch gerne, bin auch schon jahrelang an einem Projekt, komme nicht vorwärts, weil andere Projekte für andere Menschen immer wichtiger sind. Ja. Aber ich merke zum Beispiel bei banalen Dingen wie Blogschreiben, wenn ich mich hinsetze und sage, so, jetzt musst du mal was schreiben, weil du musst jetzt, also wie viele starten, du musst jetzt also jede Woche was rausbringen, damit du irgendwann mal Werbung über den Blog, bla bla bla, habe ich natürlich am Anfang gedacht, vor Jahren, wie ich mit meinem From Katja with Love angefangen habe. In dem Moment, wenn ich es gehen lasse und sage, ich muss gar nicht und ich unterwegs bin und mir irgendwas aufpoppt, wo ich denke, das ist ein Gedanke, dazu möchte ich was schreiben und dann habe ich da mein iPad mit der Tastatur und dann haue ich es geschwind mal raus. Und dann ist es wirklich so, dann läuft es, ich schreibe das runter, dann ist es, das bin ich, was du dann liest. Also auch die Art, wie es geschrieben ist, da finde ich mich voll wieder und bei allem, was ich mich zwinge, ich muss das jetzt schreiben, das bin gar nicht ich. Es hört sich auch komplett anders an. Ganz spannend. Und das geht erst, wenn ich es loslasse. Und es ist so oft so mit diesem, das Ziel.
Ich glaube auch, ja.
Zu viel.
Verbissenheit. Also Verbissenheit ist tödlich. Und du kannst ja Dinge wollen. Natürlich, wir wollen alle was, weil sonst würden wir ja nicht tun, was wir tun. Ja. Aber ich glaube, sobald du anfängst, verbissen zu werden, und das muss. Und ich sehe nur dieses Ziel, dann wirst du, also A, beklemmst du dich in deiner Freiheit für die Kreativität, ja, und das ist tödlich für deine Kreativität, absolut.
Ja.
Und ich glaube auch, das macht was mit dir als Mensch. Weißt du, du bist dann vielleicht wirklich so, dass du auch über andere drüber rennst, dass du vielleicht doch eher schaust, wie bringst du jemanden anderen zum Stolpern oder arbeitest da mit deinen Ellenbogen. Das bringt alles Verbissenheit mit sich und das ist nicht gut, das zahlt sich nicht aus.
Und das hat mich so beeindruckt jetzt, weil ich natürlich, ich dachte so, naja, die Romy, die frage ich jetzt mal. Vielleicht hat sie ja Lust, vielleicht sagt sie zu. Meine Freundin Anouk sagt immer, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Das ist so ein bisschen mein Slogan. Und dann dachte ich, ich schreibe mal die Romy an und frage mal, ob sie beim Podcast dabei ist. Ja. Und dann bei der Vorbereitung dazu habe ich festgestellt, klar, vermeintlich denkt man ja immer so, man kennt jemanden in Anführungszeichen, ja, aber dann habe ich gemerkt, ich will dir natürlich gerne auch schlaue Fragen stellen oder ich hätte gerne irgendwie halt die Romy im Podcast kennengelernt oder vielleicht den Leuten das gezeigt, wer ist eigentlich Romy. Und ich war, kann ich nur sagen, so beeindruckt von allem, was ich jetzt die letzten Tage gesehen habe von dir. Jedes Interview, alles, was ich gesehen habe. Und ich dachte, wow, du bist so, wie du bist. Also ich kann mir vorstellen, du bist einfach, natürlich wird man reife und man hat entwickelt sich irgendwie weiter, aber du bist so unfassbar auf dem Boden geblieben, du bist so unfassbar wertschätzend in dem, wie du mit den Leuten sprichst, du bist so nahbar, also das hat mich so fasziniert und das finde ich unfassbar toll, das muss ich jetzt mal sagen und deswegen war nämlich eine meiner Fragen auch, weil ich das Gefühl habe, du hast es gut hinbekommen, eben mit diesem, ich bleib da mal am Boden, mit allem, was passiert. Was war deine größte Herausforderung im Umgang mit diesem Erfolg? Was war's? Hast du irgendwo so ein Ding, wo du sagst, ah, da hat mein Ego schon mal gedacht, so, oh, ja, jetzt irgendwie, gab's da was? War das schwierig, auf dem Boden zu bleiben?
Also vorschieben muss ich, das ist ganz süß, was du sagst, aber ich finde es fast ein bisschen schade, dass du sowas sagst, weil ich finde, das sollte total selbstverständlich sein, weißt du, dass wenn man irgendwie auch sehr viel Glück hat und mit tollen Menschen arbeiten darf und wenn Menschen mit einem in Kontakt treten, weißt du, dass oder Menschen auch irgendwie deine Bücher lesen, dass man das wirklich zu schätzen weiß und es eben nicht hinnimmt als selbstverständlich, weißt du, oder wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung machen darf und darf auf eine Bühne, da kommen Menschen nur wegen dir und das musst du dir einfach bewusst machen und wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, wenn Menschen von sich eine andere Version irgendwie darstellen, also wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne nach außen eine andere Version von dir präsentieren, dann solltest du vielleicht auch überlegen, warum bin ich die denn nicht wirklich? Weißt du, also das ist ja auch ein Zeichen, dass vielleicht du noch nicht so ganz mit dir im Reinen bist, also jetzt nicht du, sondern allgemein, ne, nicht falsch verstehen.
Ja, klar.
Also von dem her, das ist ganz süß, dass du das sagst und ich weiß das mega zu schätzen, ich freue mich drüber, aber ich finde es eigentlich auch total bezeichnend, weißt du, dass dir das auffällt. Ja. Was für mich eine sehr schwierige, aber wichtige Phase war, nach Liebeskind war der nächste Roman. Weil es ist klar, du hast Liebeskind gezimmert, verkauft in 26 Länder, Filmrechte verkauft, in Amerika gewesen, dann mit dem Buch, weißt du? Also das schafft halt auch nicht jeder, dass du halt als deutsche kleine Autorin in Amerika kommst. Das war schon fett. So, und jetzt mach weiter. So, und dann hast du, das war richtig, richtig schwierig. Du hast in dem Moment nur eine Chance, ja. Also entweder springst du ins kalte Wasser mit diesen ganzen Erwartungen. Die Leute denken, naja, die erwarten jetzt eben wirklich sehr viel von dir. Und du hast eben nur die Möglichkeit, entweder du stellst dich diesem zweiten Roman, wo aber safe ist, dass du nur verlieren kannst. Weißt du, weil dieser Knalleffekt, dieses Neue, was ja auch das erste Buch hatte. Ich schreibe, wie ich schreibe. Also diesen kompletten Neueffekt wirst du nicht mehr haben mit dem zweiten Buch. So, und es war klar, du schreibst ein zweites Buch, du wirst ein Stück weit verlieren. Das muss so sein. Oder du entscheidest dich, ich schreibe jetzt gar nicht mehr. Ich ruhe mich jetzt auf Liebeskind aus und das war's gewesen. Es gibt hier J.D. Salinger, ja, der Fänger im Roggen. Der war cool. Der hat der Fänger im Roggen geschrieben und danach 50 Jahre lang nichts mehr veröffentlicht, weil er gesagt hat, leckt mich. Der hat trotzdem geschrieben in seiner kleinen Hütte, in seinem Schuppen und hat einfach Spaß am Schreiben gehabt. Mhm. Aber so cool war ich halt nicht. Also ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache ein zweites Buch und das zu schreiben war sehr schwierig. Das war auch in einer Phase, wo ich mich tatsächlich noch orientieren musste, weil das alles noch sehr, sehr neu war und sehr ungewohnt. Und natürlich hatte sich ja mein Leben verändert. Also das ist, da muss auch immer keiner sagen, wenn so ein Erfolg kommt, ja, es hat sich gar nichts verändert. Am Arsch, natürlich, ganz, ganz vieles verändert sich. Und damit musst du erstmal klarkommen. So. Und dazu kam, dass natürlich auch durch diesen Erfolg viele, viele Menschen in mein Leben getreten sind. Die haben es ja nicht alle nur gut mit mir gemeint. Weißt du, da waren auch viel so Sattelsteiger mit dabei. Die haben jetzt gedacht, ah ja, sie ist jetzt hier der neue Shit und ich ja wanze mich da jetzt so ran und schwimme in dem Fahrwasser. Da habe ich eine ganz, ganz schlimme persönliche Erfahrung auch gemacht, die mich dann auch komplett auseinandergenommen hat, weil ich habe es nicht verstanden, weil ich einfach vielleicht von der Persönlichkeit selber anders bin oder so. Das hat mich komplett zerlegt. Und dieses zweite Buch zu schreiben und auch durch diesen Veröffentlichungsprozess durchzugehen, das war richtig, richtig schwierig. Aber naja, also ich meine, was heißt schwierig? Es war scheiße, aber es geht vorbei und danach bist du stärker. Und ich habe danach nochmal überlegt, willst du das? Wofür bist du hier? Wofür schreibst du? Für wen schreibst du? Und ich habe mich entschieden, ich bin richtig hier, ich habe eine Daseinsberechtigung, jetzt geht's weiter, ich mache das dritte Buch. Und ich habe dann gemerkt, mit dem dritten Buch, mit Perfect Day, das habe ich dann wieder völlig befreit geschrieben und habe das, meine Mama hat immer gesagt, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das habe ich mega verinnerlicht. Die hat gesagt, guck nicht nach rechts und links. Die anderen gibt's schon, weißt du? So, und wenn du eine Daseinsberechtigung haben willst, dann fang nicht an zu gucken, was macht der und der Kollege, der auch erfolgreich ist oder erfolgreicher sogar als du. Guck dich nicht um. Geh deinen Weg, mach das. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, weißt du? Aber ich meine, das Risiko hast du immer. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, dieses dritte Buch, da war ich einfach wieder bei mir und es ging mir gut mit dem Schreiben. Und jetzt habe ich ja, also jetzt kommt mein viertes Buch, True Crime, und das war die allerschönste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe im Schreiben, weil ich einfach komplett angstfrei war, komplett kugelsicher innerlich und habe einfach nur gewusst, für solche Dinge bin ich Autorin und für solche Dinge braucht's mich.
Ich habe das natürlich mir direkt mal vorbestellt, ja. Ich war ganz überrascht, also eigentlich nicht überrascht, aber doch überrascht, weil ich so dachte, okay, das ist jetzt irgendwie holla, ganz anders, was ganz anderes, ja. Find's aber mega cool und hab das erstmal gar nicht so auf dem Schirm gehabt, sondern natürlich wieder hier Social Media. Ich habe natürlich gesehen, dass du auf Instagram so ein paar Mal Posts gemacht hast mit dem Marc Benecke. Und dann dachte ich, was hat sie denn mit dem zu tun? Dann dachte ich, naja, wahrscheinlich, man recherchiert ja auch und so weiter. Und dann habe ich das irgendwie erst realisiert, dass da ein neues Buch kommt. Ich habe mir so gedacht, wie bist du da dran gegangen? Weil du hast ja dann, also dadurch, dass es noch nicht da ist, konnte ich mich natürlich darauf jetzt nicht so wahnsinnig vorbereiten, aber du hast ja eigentlich vermeintlich fremde Menschen angesprochen, die irgendwas Schlimmes erlebt haben, die dann irgendwie mit dir haben sprechen können wollen, wenn sie denn wollten. Wie bist du da rangegangen?
Was ich auf jeden Fall irgendwie gerne noch sagen möchte, ich bin ein super sinngetriebener Mensch, weißt du? Deswegen, also ich bin gar nicht so hundertprozentig richtig in der Unterhaltung. Also ich schreibe meine Romane immer, da gibt es immer so eine, es gibt größere Themen, mit denen ich mich befassen muss, selber als Mensch und die ich auch gerne dir weitertrage, was Fragen angeht, die ich mir selber stelle, wo ich mir denke, okay, darüber kann man irgendwie vielleicht mal nachdenken oder so, zum Beispiel Schuld, also einfach sehr, sehr große Themen. Für mich war True Crime in dem Moment was sehr, sehr Sinnvolles, was ich machen konnte. Also es ist gar nicht geboren aus diesem, ich möchte Spannung erzählen oder ich springe jetzt auf diesen Hypezug des True-Crime-Genre auf, sondern es ging im Gegenteil darum, ich befasse mich als Autorin, die Thriller schreibt, natürlich mit wahren Kriminalfällen. Das mache ich seit Jahren. Ich bin immer wieder über Fälle gestolpert, die habe ich mir dann auch abgespeichert, habe ich weiter recherchiert, die fand ich ganz irre so. Ich höre auch True-Crime-Podcasts, ich habe auch ein paar True-Crime-Bücher und ich fand immer so, wir verlernen, zu sehen, dass das keine Unterhaltung ist und dass das nicht nur eine spannende Geschichte ist. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Ich höre True Crime Podcasts beim Kartoffelschälen oder zum Einschlafen. Mhm. Und ich verliere den Bezug. Für mich ist das in dem Moment eine spannende Geschichte. Ich vergesse, das war ein Mensch und dem ist das und das passiert. Und das war so der Grund, warum ich gedacht habe, okay, ich mache ein True Crime Buch. Und ich muss genau daran erinnern. Und es reicht nicht, irgendwie einen Fall zu erzählen. Also aus meiner Fallsammlung, die ich mir da eben aus meinen Recherchedingern eh angelegt hatte, vor Jahren schon. Sondern ich will fühlen, was True Crime wirklich bedeutet. Und wie kann ich das fühlen? Ich muss an die Menschen ran. So. Mhm. Ich habe tatsächlich, das hat wirklich ein Stück weit etwas verändert für mein Schreiben, für mich selber. Ich habe eine Mutter angeschrieben aus Australien, Natalie. Und Natalies Tochter Phoebe ist vor 11,5 Jahren inzwischen unter sehr seltsamen Umständen ums Leben gekommen. Ich habe mich irgendwie zu diesem Fall sehr, sehr hingezogen gefühlt, obwohl er ganz anders ist als die anderen Fälle, die ich in meinem Buch bespreche. Und ich habe Natalie angeschrieben und ich hatte gar keine Hoffnung, dass sie mir antwortet, weil ich mir so dachte, Alter, wer bist du? Weißt du, du drückst auf Senden und dann denkst du dir, Alter, du kannst doch nicht eine Mutter fragen. Kannst du bitte mir mal sagen, wie sich dein Leben verändert hat nach dem Tod deiner Tochter? Und ich habe mich so geschämt, Katja, wirklich. Ich dachte, was war denn das für ein blöder Schnellschuss? Das ist, man macht das nicht. Was ist denn los mit dir? Aber lustigerweise hat mir Natalie zurückgeschrieben und das fand ich auch ganz bezeichnend. Sie hat geschrieben, du bist die Erste, in 11 Jahren, die jemals gefragt hat, wie haben sich die Dinge verändert seit ihrem Tod. Die nicht gefragt hat, hey, wie war es, deine Tochter blutend da zu sehen und so diese ganzen Grausamkeiten, sondern jemand, der gefragt hat, hey, was ist mit euch passiert? Ich möchte gerne über dich und deine Familie sprechen.
Das habe ich gerade gedacht, als du es gesagt hattest, weil das, ich glaube, das war der Unterschied. Das kann ich auch, ich meine, du hast meinen Vortrag gehört, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Das fragt keiner. Es wird gefragt oder die Leute umgehen das Thema, weil sie selber dann nicht zurechtkommen oder nicht wissen, wie damit umgehen, weil sie so gar nicht wissen, wie sie jetzt, aber dieses, wie geht's dir? Was hat's mit dir gemacht? Geht's dir heute gut? Kann ich vielleicht dich irgendwie unterstützen oder brauchst du was? Oder irgendwie, das passiert, ich sag nicht nie, aber das passiert fast gar nicht.
Und das fand ich eben auch sehr bezeichnend, weil ich mir dachte, wie kann das denn sein? Also ich meine, sie wollen alle über Phoebe sprechen. Natürlich, es geht ja um Phoebe, ja? Phoebe ist die tote Tochter. Natürlich müssen wir über sie sprechen. Wenn jemand stirbt oder wenn ein Verbrechen geschieht und jemand wird zum Opfer, es gibt ja nicht nur dieses eine Opfer. Da hängt ja ein ganzes Umfeld dran, weißt du, für die sich ja auch alles verändert. Nur mit dem Unterschied, dass du weiterhin dein Leben mit dieser Geschichte bestreiten musst. Ja. Und Natalie hatte mir dann eben quasi zugesagt, dieses Interview mit mir zu machen. Es wurde dann aber kein Interview. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass das, was wir unter Interview verstehen, ich stelle eine Frage, du gibst eine Antwort, das war es nicht. Sondern wir haben angefangen, uns auszutauschen und sie hat so aufgemacht. Das hat sie selber gesagt, ey, ich erzähle dir gerade Sachen, die habe ich versucht, 11 Jahre lang für mich zu bearbeiten. Die habe ich versteckt in mir und ich hole sie jetzt raus. Und das hat sie selber ja sehr bewegt. Weißt du, das hat ganz viele Schleusen geöffnet, aber nicht nur bei ihr, sondern eben bei mir auch, weil ich mir dachte, wow, ich bin eine völlig Fremde für dich und du hast so ein Vertrauen zu mir. Und sie hat mir so viele Geschichten erzählt und so tiefgehend erzählt und reflektiert. Sie ist eine sehr, sehr kluge, tolle Frau. Ja, eine ganz tolle Einstellung auch zum Leben, muss man sagen. Ich habe irgendwann, wir haben über Phoebes Leben ganz viel gesprochen, über ihre Kindheit. Und für mich ist sie lebendig geworden. So. Und in dem Moment, wo wir dann eben doch über ihren Tod gesprochen haben, tust du ja zwangsläufig, ne? Dann habe ich geweint, Katja. Weißt du, das hat sich für mich ab dem Moment dann angefühlt, als hätte ich eine Freundin verloren. Ich hatte das Gefühl, ich kenne Phoebe. Und es hat mich komplett, also diese Brieffreundschaft, diese E-Mail-Brieffreundschaft und dieser Kontakt mit Natalie, der sich über ein halbes Jahr gezogen hat, täglicher Kontakt, ja? Der hat mich emotional so mitgenommen auch. Also ich hatte immer wieder so krasse Erfolgserlebnisse bei True Crime, weil ich natürlich ganz viele Interviews auch mit Expertinnen geführt habe, zum Beispiel Dr. Frank Ockberg, das ist der Pionier der Traumawissenschaft, 82 Jahre alt, lebt in Florida, hat für Scotland Yard gearbeitet, 1000 Auszeichnungen, Experte für Stockholm-Syndrom, also krasse Koryphäe, so. Und mit dem durfte ich telefonieren. Und das sind ja als Journalistin, sind das ja die unfassbarsten Erfolgserlebnisse. Da geht ja hier dein Pegel komplett hoch und du hältst dich für die Größte und du freust dich so irre. Dann befasst du dich eine halbe Stunde später wieder mit Phoebes Geschichte. Also du hast diese Ups and Downs. Und das hatte ich über Monate. Und mich hat es wirklich krass zerlegt, wirklich. Also ich bin sehr an meine Grenzen gekommen. Und das war aber in Summe wie gesagt, als Journalistin, als Autorin und als Mensch eine unfassbare Erfahrung, für die ich so dankbar bin und die, glaube ich, auch was für die Zukunft mit mir gemacht hat. Also ich sortiere noch, aber ich glaube, ich habe extrem viel mitgenommen. Und mir geht es bei dem Buch tatsächlich auch gar nicht darum, ich habe noch nie so viel Promo gemacht für ein Buch, weil du gesagt hast, du hast es auf Instagram gesehen. Also normalerweise, wenn ein Buch von mir kommt, dann sage ich, hey, dann und dann kommt ein Buch und dann poste ich das nochmal, wenn es kommt. Aber ich bin ja gar nicht so jemand, der dir das dann so an jeden Tag irgendwie um die Ohren klatscht. Ich bin ja kein Vertreter, weißt du, sowas möchte ich immer gar nicht so.
Aber das spricht auch für dich, weißt du, das ist so, das, was ich ja vorher gesagt habe, das ist nicht aufdringlich. Und dennoch.
Ja, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Mir ist das einfach so peinlich, weißt du, weil ich mir denke, so, es muss reichen, wenn ich dir sage, mein Buch kommt und wenn du es gerne lesen möchtest, dann lies es. Aber ich möchte dich nicht mit meinem Instagram vergraulen. Diesmal ist es so, dass ich unbedingt möchte, dass die Menschen dieses Buch lesen. Nicht, weil ich Geld will oder auf irgendeine Liste oder irgendeinen Erfolg mir auf die Fahne schreiben will. Ich schwöre es, das ist es nicht. Ich will, dass die Menschen diese Geschichte kennen und die das fühlen. Ich habe so eine Art Tagebuchstrang in dem Buch auch geschrieben. Mhm. Ich will, dass ihr das fühlt, was ich gefühlt habe. Weil in diesem Fühlen liegt Verständnis. Und wenn du verstehst, Verständnis verhütet Ignoranz. Es passiert so wahnsinnig viel. Ich habe natürlich auch so aktuelle Kriminalitätszahlen da auch recherchiert, auch in Deutschland, was partnerschaftliche Gewalt angeht, was die ja auch Männer betrifft, ne, zum Beispiel, was Gewalt an Kindern betrifft. Wir haben so krasse Zahlen, weißt du? Und ich denke immer so, ey, wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen die Geschichte, die Natalie zum Beispiel erzählt. Wir müssen die verstehen, damit wir aufmerksamer werden. Ich meine, weißt du, es ist halt wichtig, dass ich sehe, okay, der Schulfreund von meinem Sohn, der ist sehr, sehr dünn, der haut sich bei mir 3 Teller Nudeln rein, wenn er zu Besuch ist und er möchte nicht mehr nach Hause und er hat noch einen blauen Fleck. So, das kann ich so hinnehmen oder ich kann denken, Moment mal. Weißt du, aber wenn ich nie aus meiner Blase rauskomme, wenn ich dieses Verständnis nicht entwickle, dann sehe ich es nicht. Und das ist in vielen Fällen führen dann solche Situationen einfach zur Eskalation oder sind tödlich. Und das ist nicht gut. Und wie gesagt, ich bin ein sehr sinngetriebener Mensch. Also wie gesagt, ich schreibe nicht, weil ich Menschen jetzt nur unterhalten will, sondern ich will immer was schreiben, was für mich selber einen Sinn ergibt. Und wenn dieses Buch zum Beispiel nur 13 Leute lesen, ja, wie am Anfang hier Banalverkehr, wäre es mir tatsächlich, ich fände es schade, weil wie gesagt, ich möchte so gerne, dass ihr diese Geschichte lest. Aber trotzdem wäre es für mich okay, weil ich weiß, dass es ein paar Menschen gibt, die an diesem Buch beteiligt waren, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem Natalie und auch Natalies Vater, also Phoebes Großvater. Ich weiß, dass die Arbeit mit mir für die auch was verändert hat und dass sie für die auch einen Sinn hatten und gut war. Und das macht mich sehr, sehr glücklich.
Mir bleibt jetzt irgendwie die Sprache weg. Mich rührt es jetzt schon so. Ich freue mich so, wenn ich das Buch dann habe. Ja. Und vor allen Dingen ist es so, für mich so, es rundet auch das Bild von dir einfach jetzt nochmal ab, weil ich nehme dir das auch komplett ab, was du sagst, dass dir das wichtig ist und dass es jetzt nicht um das Geld geht. Ich habe noch eine Frage, nämlich natürlich interessiert mich brennend, wie das mit der Zusammenarbeit mit Marc war. Um den geht es zwar jetzt nicht in diesem Podcast, aber jetzt frage ich mich natürlich, wie kam es da zur Zusammenarbeit? Der war also einer der Experten, die du da angesprochen hast zum True Crime Buch.
Nee, gar nicht. Also ich wollte ja, ursprünglich ist ja dieses ganze True Crime Ding ist ja entstanden, weil ich im Februar dieses Jahr eigentlich auf Tour gegangen wäre mit Arno Strobel und Andreas Winkelmann. Wir hatten eine Deutschland-Tour gemacht, eine relativ große auch. Mhm. Die mussten wir canceln, einfach weil Corona. Ne? Also das war einfach noch zu unsicher. Wir hätten einfach sehr, sehr große Locations füllen sollen und die Leute waren da einfach noch so ein bisschen verhalten und dann haben wir gesagt, nee, komm, also wir lassen das. Und da war es dann eben so, dass ich diesen ganzen Februar im Grunde unerwartet plötzlich frei hatte und dann so dachte, hey, also weil mich dieses True Crime Thema, also hatte mich ja da schon irgendwie so angefixt, das war im Dezember ungefähr, wusste ich das eben, dass die Tour nicht stattfindet und habe dann überlegt, was machst du mit dem Februar? Ich hatte im Herbst davor schon einen neuen Roman angefangen, aber ich dachte, naja gut, also in deiner Zeitplanung, der Februar, den hast du, eigentlich bist du vogelfrei. Mhm. Na, und dann dachte ich, naja, vielleicht könnte ich jetzt mal dieses True Crime Ding machen und vielleicht auch mal einen Kontrapunkt zu dem üblichen Genregebrauch von True Crime setzen. Lass doch mal einen Podcast machen von meinem Küchentisch aus. Also das war ganz, ganz klein geplant. Das war auch nicht geplant, dass das wirklich ja größer veröffentlicht wird. Es sollte so eine, ich möchte es jetzt gerne machen und ich mache es aus meiner Küche raus. Einfach nur mal, weil ich es ausprobieren will, weißt du? Das wollte ich eigentlich mit meinen Autorenfreunden machen und mit so ein paar Experten. Also ich wollte eigentlich nur einen 6-teiligen Podcast machen und wollte mit ein paar Autoren und mit ein paar Experten, also immer so wechselnd pro Folge halt eben sprechen über die Fälle. Und dann sagte mein Verlag, ey, ist ja cool, lass doch irgendwie 12 Teile machen und wir unterstützen dich dabei. So, dann hieß es, ja, vielleicht wäre es aber besser, du suchst dir einen Podcast-Partner. Überleg mal. Und mir ist sofort Marc eingefallen, weil als ich so ganz junge, also da habe ich noch in München gewohnt, in meinem ersten Ein-Zimmer-Apartment, ich war, glaube ich, gerade, naja, ich war glaube ich, noch Praktikantin beim Fernsehen oder so, ne? Und ich habe zum Einschlafen, habe ich immer so diese Sendung geguckt, Autopsie, Medical Detectives, also alles das, wo man Marc Benecke von früher kennt, weißt du? Und das ist über 20 Jahre her. Und immer, wenn ein O-Ton kam und ein Interview ihm, also so ein Interview-Einschnitt von ihm, habe ich mich mega gefreut, weil ich immer gedacht habe, was für eine coole Sau und was für eine Erholung, dass er so komplett anders war als die anderen Kittelträger, weißt du? Und ich
fand ihn so cool. Er ist irgendwie so total, wie soll ich denn sagen, ja, anders, wie du sagst, so total, locker total. Und so.
Ja, und Marc ist halt auch, wer er ist, weißt du? Und er ist nicht anders, wenn er da in dem O-Ton sitzt, als wenn du halt gerade keinen O-Ton machst. Und das spricht mich sehr an, also weil ich vielleicht auch so bin, weißt du? Ich bin ja, wer ich bin, so. Und er eben auch. Und da dachte ich schon eben vor 20 Jahren, was für ein geiler Typ. Irgendwann, ich war ja noch beim Fernsehen, hab da gerade gelernt, irgendwann willst du mal ein Interview mit Marc Benecke machen, das wird bestimmt toll. Und als dann eben die Frage kam, mit wem könnte ich den Podcast machen, dachte ich so, naja, warum soll man denn immer so klein denken, weißt du? Dann dachte ich, Marc Benecke. Und dann habe ich ihm ein Video gedreht und habe mich da an ihn rangewanzt. Und er hat das nie gesehen, bis zu den Aufnahmen tatsächlich. Er hat dann wirklich schon zugesagt, weil er das irgendwie ganz lustig fand. Naja, und wir haben aber vorher, weil Marc telefoniert nicht, der ist immer im Labor oder unterwegs und er möchte nicht telefonieren. Und da dachte ich dann schon so, oh krass, also du hast eigentlich noch nie mit Marc gesprochen, wirklich? Also, ne, es ging über E-Mail und alles. Und da dachte ich, wow, also das ist schon auch eine Entscheidung, das zu machen, mit einem Menschen, von dem du eigentlich nur ein bestimmtes Bild hast. Ja, das kann ja auch in die Hose gehen. Dann haben wir uns getroffen in München und Marc kam rein mit Ines, seiner Partnerin, gesehen, geliebt, also Arsch auf Tropf. Das war sofort eine Wellenlänge und ich glaube, wir sind uns in vielerlei Hinsicht, sind wir uns halt auch total ähnlich. Ja, wir sind halt so, wie wir sind. Und es war krasse, krasse Liebe. Wir haben einen mega, mega Spaß gehabt. Es war so toll, diesen Podcast zusammen zu machen. Er ist halt einfach blitzklug, aber wie gesagt, er hat diese tolle, tolle geerdete Art. Er hat dieses, er haut's halt raus. Er ist sehr lustig. Es war eine riesen, riesen Freude. Ganz, ganz toll. Und wenn du jetzt mal noch die Verlinkung auf den Einstieg meiner Antwort nimmst, ich habe vor 20 Jahren mir gewünscht, als kleine Fernsehpraktikantin irgendwann mal mit Marc Benecke zusammenzuarbeiten. Und jetzt habe ich mit ihm einen Podcast. Weißt du, und da soll noch einer sagen, im Leben ist nichts möglich. Jetzt mal ernsthaft. Also, weißt du?
Das ist, und weißt du, da ist auch die Kombination, auch das, wenn im Moment immer so dieses, ja, da musst du manifestieren und den Wunsch ans Unterbewusstsein. Und ich habe das Gefühl, die Leute verkrampfen da so dabei, dass es sowieso nichts werden kann. Und auch da ist meine Erfahrung, in meinem Leben sind einige Dinge passiert, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich das mit einer Selbstverständlichkeit auch angenommen habe. Das möchte ich irgendwann mal und das kriege ich da schon hin. Und ich habe da total drauf vertraut und es hat funktioniert. Manchmal hat es länger gedauert. Und in der Kombination wieder, jetzt sage ich es nochmal, mit diesem, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Seitdem ich mir das verinnerlicht habe und auch mal frage, und öfters frage, früher habe ich nie jemand gefragt, ich habe mich immer irgendwie selber durch, habe es immer selber gemacht. Ganz ehrlich, ich kriege echt selten Neins.
Ja, es ist so. Ich glaube, es ist wirklich die Überwindung. Also ich habe das auch manchmal, dass jemand fragt oder ich über so fünf Ecken mitkriege, jemand möchte gerne ein Interview machen, traut sich aber nicht zu fragen. Ich denke mir so, wieso? Weißt du, also alles, was ich in meinem Leben irgendwie hingekriegt habe, fußt darauf, dass ich nicht schüchtern bin und dass ich mir immer denke, ich kann auch mal fragen. Also was kann denn passieren? Er kann sagen, nein, ja und, aber dann habe ich ja nichts verloren. Ja, es ist genau das, was du sagst. Und im besten Fall sagt er halt ja und dann flippe ich halt aus vor Freude. Ist alles gut. Ich glaube, wir schämen uns auch zu schnell. Weißt du, so.
Also ich habe mich erst auch nicht getraut, dich direkt anzusprechen. Ich dachte so, okay, ich habe dann erstmal Henriette eine relativ wirre Sprachnachricht geschickt, ja, weil ich nicht so wusste. Ich dachte, naja, viele Autoren haben ja ihre Instagram- und Facebook-Profile und so weiter, machen die auch gar nicht selber und ich wollte dann jetzt auch nicht bei irgendjemand x-beliebigen landen und keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, naja, ich frage jetzt erstmal Henriette, ja, ich gebe es offen zu. Und Henriette war aber da ganz cool und sagt so, ja, das kannst du auch selber. Und dann dachte ich so, hat sie eigentlich recht? Klar.
Ja, absolut.
Aber es hat natürlich, man hat schon so ein bisschen Ehrfurcht auch, weißt du? Da denkt man so, ja, aber die hat ja sowieso genug zu tun, denn jetzt komme ich kleines Licht da an und.
Ja, aber weißt du, was könnte denn passieren? Dann sagt dir halt jemand, okay, momentan passt die Zeit nicht, ich bin komplett dicht, lass mal vielleicht irgendwie 4 Wochen später machen. Also das ist doch, was soll sein? Aber das meine ich ja, wir schämen uns zu schnell und wir denken, wenn wir fragen, machen wir uns irgendwie angreifbar oder dass es peinlich wird, wenn jemand Nein sagt. Weißt du, Menschen sagen ja manchmal auch nicht Nein, weil sie sagen, für mich bist du zu klein oder hast zu wenig Reichweite oder ich finde deinen Namen doof. Menschen haben manchmal auch einfach Zeiten, wo sie eigene Themen irgendwie bewerkstelligen müssen und dann kommt eine Anfrage halt einfach nicht so passend oder so. Aber wir beziehen halt immer alles auch gleich auf uns. Der hat mir jetzt abgesagt, weil ich zu klein bin oder zu uninteressant oder so. Und das stimmt in den meisten Fällen einfach gar nicht. Also das können wir, glaube ich, deinen HörerInnen auch mitgeben. So fragt einfach. Ihr vergebt euch nicht. Also lieber einmal probiert und es hat nicht geklappt, als gar nicht probiert, weil dann wirst du nie wissen, ob es geklappt hätte. Und das ist doch das Beschissenste. So Reue oder so diese, was wäre gewesen, wenn. Alter, also ich möchte mit sowas nicht leben. Nee, also dann kriege ich lieber wieder eine Absage und ich habe was Handfestes, mit dem ich arbeiten kann. Anstatt, dass ich mir irgendwann in meinem Leben denke, oh, hätte ich mal probiert, weil vielleicht hätte es ja doch geklappt. Und das, glaube ich, ist nämlich auch so ein Ding. Die Dinge klappen viel öfter, als wir uns da vorher so einen Kopf machen. Ja, nicht alle so und auch nicht beim ersten Mal. Das wäre auch viel zu einfach. Ja, manchmal muss man dem Leben, glaube ich, auch einfach zeigen, dass man es ernst meint und dass man wirklich ja seinen Weg gehen möchte, no matter what. Und dann funktioniert das. Also das fügt sich alles. Also wie gesagt, das ist Verbissenheit weg und einfach tun, was man liebt und irgendwie freundlich zu Menschen sein, respektvoll sein mit sich selber und mit anderen. Das ist, glaube ich, echt so das, was ganz, ganz wichtig ist.
Mit sich selber, da hast du, das ist auch ein guter Satz. Man ist ja oft mit sich selber nicht freundlich. Romy, mal einen komplett harten Switch. Wie ist es? Ich bin ja jetzt kein Autor, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also wenn man jetzt 2 Bücher geschrieben hat und man hat jetzt einen Vertrag für ein drittes mit dem Verlag, kriegt man da irgendwelche Vorgaben oder darf man da einfach wieder frei reinstarten? Und wie startest du in ein neues Buch? Also läufst du durch die Gegend, machst deinen Spaziergang mit dem Hund durch den Wald und dann liegt da irgendwie was rum und du denkst, ah, das könnte ich irgendwie nutzen, da entsteht eine Geschichte draus. Oder wie entsteht's bei dir?
Also ich kann dir, auf viele Dinge kann ich dir gar keine Antwort geben. Aus dem Grund, bei mir laufen viele Sachen anders. Also ich bin, glaube ich, es gibt Autoren wie mich, hoffe ich. Es gibt aber auch Autoren, Autorinnen, bei denen läuft es anders, wenn sie Verlagsautoren sind. Bei mir ist es so, ich will halt immer meine Freiheit haben, weißt du so? Ich schreibe auch nicht gerne, also das ist eine Premiere, dass ich innerhalb von einem Jahr, sprich dieses Jahr, 2 Bücher veröffentliche. Das bin eigentlich gar nicht ich. So, bei mir ist es so, ich habe jetzt eine Idee, wollte ich euch mal sagen, also ich kann euch auch mal ein Exposé schicken, so ungefähr, und dann lasst mich in Ruhe und lasst mich machen, ich melde mich irgendwann. Mhm. So, das ist eigentlich nicht üblich, aber das ist meine Grundvoraussetzung. Mhm. Ich will meine Freiheit haben und ich will keinen Zeitdruck und das habe ich mir durchgeboxt. Das wissen die auch alle. Also, und ich weiß eben nicht, ich denke nicht, dass das üblich ist, weißt du, weil viele Menschen machen ihre Verträge dann und dann gibst du ab. Bei mir ist immer grundsätzlich erstmal ein Puffer im Vertrag. Ja, so. Es ist gar nicht so, dass ich den immer ausnutze, aber für mich ist super, super wichtig, ich entscheide, wann eine Geschichte fertig ist und nicht die Deadline, weißt du? Und manchmal bin ich vor Deadline fertig, dann freuen sich alle. Und manchmal sage ich, nein, ich muss nochmal drüber, irgendwas stimmt noch nicht. Und das habe ich mir schwer erkämpft und dabei bleibe ich. Und eigentlich ist das ein Albtraum für jeden Verlag, ne? Das muss man echt sagen. Aber die Leute haben verstanden, warum ich das will und dass das für meine Geschichten auch wichtig ist. Und dann ist es meistens so, es gibt immer so temporär eine Frage, das ist manchmal was aus der Psychologie, manchmal aus der Philosophie, was mich irgendwie beschäftigt und was ich irgendwie so selber mit mir so krass durchacker. Bei Martha Schlief zum Beispiel war es eben Schuld, ja, also was macht Schuld mit uns und so. Solche Sachen, es gibt immer so größere Dinge, die mich beschäftigen und wo ich dann weiß, ja, eigentlich, ich komme für mich selber noch gar nicht zu einer Antwort. Ich glaube, ich schreibe eine Geschichte drüber. So. Okay. Und das ist so der Anfang. Und dann überlege ich mir quasi ein Problem, also ein schreibbares, erzählbares Problem, womit ich dieses große Thema illustrieren könnte. So ergibt sich eine grobe Handlung. Die Figuren, die stellen sich fast von alleine, weil es einfach so klar ist, ich möchte diesen Weg beschreiben, ja, und das ist dann vermutlich irgendwie das Ende und da brauche ich einen Charakter, der so und so ist. Also das ergibt sich immer relativ schnell. Also ich vertraue immer nie so diesen, manchmal habe ich eine Idee, Ja, aber Ideen haben wir viele. Also es ist nicht immer so die erste Idee, die ich dann gleich umsetze. Manchmal fange ich auch an, drüber zu schreiben, merke, nee, also irgendwie hast du das Gefühl, das ist nicht deep genug oder das trägt nicht genug oder ich hätte es halt sehr schnell auserzählt. Also manchmal brauche ich das schon so ein bisschen auch zum Entwickeln und da habe ich dann 5 Ideen und dann ist es erst die 6. Aber ich bin da schmerzfrei. Ich bin ja auch nicht so wahnsinnig selbstverliebt in die Sachen, die ich mache. Also ich kann auch ganz gut wegschmeißen. Aber ich merke dann auch sehr genau, jetzt habe ich ein Thema oder einen Weg. Oh ja, also den kannst du richtig gut erzählen, das wird gut und das ist es dann auch, ja.
Bist du jetzt strukturiert, dass du sagst, okay, ich habe feste Schreibzeiten, ich morgens von 10 bis 12 und mittags 14 bis 16, aber das schränkt ja jegliche Kreativität ein oder kannst du das so abrufen oder wie machst du es?
Ja, das musst du ja, wenn du einfach Mutter bist. Ich bin ja auch alleine mit meinem Sohn, also die Frage stellt sich gar nicht. Also natürlich, mein Tagesablauf strukturiert sich durch mein Kind, ganz klar, aber er ist 13, weißt du. Der muss morgens um 7:30 fahre ich den, also auf 7:30 fahre ich den in die Schule. Dann koche ich mir einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten. Und dann hat er 3-mal die Woche Mittagsschule. Also das ist eh den halben Tag das Haus leer, bis nachmittags um 4. Also das ist schon eine Zeit. Und für mich ist es auch so, ich bin ja sehr obsessiv. Weißt du, wenn ich einmal Feuer gefangen habe, also bei True Crime zum Beispiel auch, das ist ja ein Buch, was innerhalb von 5 Monaten, ja, sind da 400 Seiten entstanden, plus ich habe Veranstaltungen gemacht, plus ich habe den Podcast vorbereitet und das schaffst du nur, wenn du richtig, richtig obsessiv dabei bist. Aber das kann ich sehr gut. Also bei mir ist es entweder so, ich bin passiv wie ein Stein und dann habe ich überhaupt keine Bewegung in mir, sowohl körperlich als auch geistig. Also mache ich nichts. Oder wenn mich halt wirklich was holt und wenn ich für was brenne, dann stehe ich, dann wache ich automatisch morgens um 4:30 auf und habe schon was geschrieben, während alle noch pennen. Oder ich sitze gerne abends noch da und muss dann irgendwann um 0:30 denke ich da, oh Kacke, jetzt musst du aber wirklich mal ins Bett, weil sonst siehst du morgen, kannst du nicht mehr gerade ausgucken. Also mir macht das dann nicht so viel. Wenn ich in diesem Flow drin bin, ach, dann merke ich das nicht und dann finde ich das schön und dann passiert natürlich auch viel, obwohl du auch bestimmte Dinge quasi mit dem Kind natürlich auch machen musst. Also du musst ihn ja mit Essen versorgen, du musst Hausaufgaben drüber gucken, du möchtest vielleicht auch mal was mit ihm unternehmen, mal eine Waffel essen gehen in der Stadt oder was auch immer. Also ein bisschen Mama sein möchte man ja auch. Aber wie gesagt, ich habe mich da reingewöhnt, dass wir diesen Ablauf haben und klar gibt es auch Tage, wo ich merke, jetzt kann ich es nicht so leicht abrufen, aber dann ist das so, dann nehme ich das an. Und ansonsten, wenn du eine geile Idee hast oder bist gerade bei einem Kapitel, was ja eh schon ins Laufen gekommen ist, dann ist das auch gar nicht schwierig zu sagen, ich mache hier einen Cut und mache in 2 Stunden weiter.
Liest du Rezensionen und Kritiken?
Nicht mehr. Ich habe das gemacht. Ich mache es nicht mehr, weil natürlich... es gibt ja, also ich gehöre ja zu den Autoren, die durchaus polarisieren. So. Und es sind manche Dinge auch dabei. Manchmal hast du es auch mit Fake-Rezensionen zu tun von Menschen, die dir einfach nichts Gutes wollen. Manchmal hast du wirklich unzufriedene Leser, aber es ist sehr schwer, da zu abstrahieren. Und leider sind wir Menschen ja so. Du kannst 10 tolle Rezensionen haben und eine schlechte. Und mit welcher beschäftigst du dich? Mit der schlechten. Mhm. Und ich mache das einfach nicht mehr. Ich kriege Gott sei Dank sehr viele Nachrichten auch auf Instagram, wo mir die Leute direkt schreiben, hey, ich habe gerade ein Buch gelesen, es hat das und das mit mir gemacht. Solche Sachen, für die bin ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und schreibt auch immer gleich zurück. Und manchmal weine ich auch, weil das ganz tolle Sachen sind. Das ist mir wichtig. Aber was da jetzt bei Amazon, weiß ich nicht, Hundehütte 23 geschrieben hat. Ja, okay, wenn dir mein Buch nicht gefallen hat, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also ich schreibe ja so, wie ich schreibe, weißt du? Das ist so schwierig dann auch. Was soll ich da jetzt mitnehmen, weißt du? Manchmal ist es ja auch wirklich Geschmackssache. Und ich weiß ja, dass ich nicht für jeden Geschmack schreibe und das habe ich mir ja auch so ausgesucht. Ich denke grundsätzlich, Rezensionen sind völlig gut, egal ob gute oder schlechte, weil wer veröffentlicht, der stellt damit auch was zur Diskussion. Und der muss natürlich auch mal eine schlechte Rezension vertragen. Aber wie gesagt, ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt nicht zu viel Zeit damit aufwende, mich ja da jetzt zu sehr reinzugehen. Weil für die Leute, denen hat halt einfach nicht einfach ein Buch nicht gefallen. Weißt du, für die ist es keine große Sache. Aber wenn es mich auf dem falschen Fuß erwischt, beschäftigt mich das tagelang und ich fange an zu zweifeln an mir und an meinem Tun. Und das kann und will ich mir nicht leisten.
Nee, und jetzt aber spannend, dass du sagst, es kann dich auch so erwischen, dass es dich halt dann wirklich, es dich dann schon auch mitnimmt. Also ich glaube, kognitiv wissen wir dann schon, was du gerade sagst. Naja, dem hat halt das Buch nicht gefallen, es kann halt nicht jedem gefallen, aber man zieht sich ja, also man nimmt sich irgendwie doch irgendwas mit, das zieht einen ja doch irgendwie runter. Dann ist wahrscheinlich wirklich die beste Variante, das nicht zu lesen, ja. Aber ich glaube, es ist der Unterschied zwischen, ob du schreibst, ja, ich habe mir halt was anderes erwartet, das ist halt dann in die Richtung gegangen und ich mag es halt lieber so und so. Oder ob du schreibst, ja, ich verstehe gar nicht, warum das so gehypt wird, das ist total schlecht geschrieben und was weiß ich. Also da gibt's so Nuancen. Ich muss, wenn ich was nicht für super gut bewerte, muss ich erst für mich dran arbeiten, wie ich diese Nuance so schreiben kann, dass es so ist, dass ich es gut vertreten kann.
Es ist ja so, weißt du, für dich ist es halt nur ein Buch, was dir nicht gefallen hat. Aber für die Autorin ist es halt ihre Existenz, weißt du? Eben. Sie lebt ja dafür, dass sie schreibt. Und das ist super, super schwierig, ja.
Ja.
Oder jemand schreibt so einen Quatsch wie: Romy Hausmann ist für mich keine Bestseller-Autorin, weißt du, und gibt mir einen Stern. So, was soll ich denn damit anfangen? Also erstens, Bruder, guck mal bitte, also ich bin definitiv Bestseller-Autorin, also weil ich bin halt auf der Bestsellerliste.
Eben, da können wir jetzt nichts dagegen sagen. Und, ja.
Was hast du denn für ein Problem mit mir? Es geht doch um mein Buch. Also was soll der Schwachsinn? Weißt du, also das ist halt so das Problem bei diesen Internetrezensionen, die gehen ja auch gar nicht immer so ums Buch, ja, oder sind so formuliert, wie du es auch beschrieben hast, ja, dass man einfach sagt, hey, es war nicht meins, aber das und das ist drin. Und dem und dem könnte es gefallen, wunderbar. Sondern es wird halt auch sehr schnell persönlich. Und das merkst du ja auch, je größer es wird, desto persönlicher wird es. Und du hast ja auch immer so das Ding, manchen Leuten gehst du halt auch mit deiner Art auf den Sack. Weißt du, es ist ja nicht so, dass alle das toll finden, dass ich hier durch die Gegend tample und einfach sage, was ich denke. Also für viele Leute ist es halt auch, weiß ich nicht, ein Affront oder so. Die versuchen mich dann halt auch über solche Wege dann irgendwie zu treffen. Aber ja, wenn es dir was bringt, Hilde Trut oder wie auch immer, macht halt.
Also, das mag ich am liebsten, wenn dann noch nicht mein Name dabei steht, dann stehe ich bitte dazu.
Ja, und ich denke dann auch immer so, weißt du, gerade bei solchen Sachen, okay, wenn du dich gut fühlst, weil du jemandem, egal jetzt ob mir oder anderen Kollegen, Kolleginnen, da was reindrischt an Rezensionen, also wenn es dich happy macht, mich in meinem Leben machen andere Dinge glücklich, weißt du, also dann bist du, das fragt sich, wer ärmer dran ist, also alles gut.
Cooler Switch, was macht dich denn glücklich?
Oh, so viel, wirklich. Ich bin ja ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Das heißt, ich kann unfassbar schnell und über die kleinsten Dinge unfassbar glücklich sein. Ich bin natürlich auch so, wenn ich traurig bin, ich weine auch sehr dramatisch und lasse es immer raus. Also ich bin echt ein offenes Buch. Ich mache auch wenig Themen mit mir selber aus, was aber geil ist, weil ich die dann immer sehr schnell auch überstanden habe. Ich kann mich über so viel freuen und ich stehe morgens auf und denke mir, boah, geil, weißt du, die Sonne scheint, es ist Sommer. Ich freue mich über so vieles und manchmal ist es wirklich nur, dass du in die Luft rein riechst und denkst, krass, es riecht nach Frühling, es riecht nach Sommer oder du hörst die Vögel. Mhm. Das sind so, man sagt ja auch immer, sind so die Kleinigkeiten, die man wahrnehmen sollte. Und es klingt immer so nach Kalenderspruch, aber ich mache das und ich merke, dass das irgendwie schön ist, das alles wahrzunehmen. Ich freue mich auch immer sehr, was mich immer sehr rührt, ist, wenn Menschen sich mit mir befassen, weißt du? Wenn ich irgendwie wirklich von der Leserin eine Nachricht kriege über Instagram, die dann schreibt, hey, die sich da wirklich auch die Zeit nimmt, ja, und mir wirklich schreibt, dein Buch hat mich das und das fühlen lassen und so, dass ich weine da ganz oft, Katja, weil ich mir denke, wow, es ist krass, also sie hat das gefühlt und sie nimmt sich die Zeit, mir das zu schreiben und sie setzt sich dahin nur für mich oder auch wenn tatsächlich Menschen zu meinen Veranstaltungen kommen und ich denke, hey, also die nehmen sich jetzt abendlang frei, nur für mich und das finde ich toll oder ich habe auch wahnsinnig tolle Kollegen, Kolleginnen, das habe ich jetzt auch für True Crime gemerkt, weil ich auch viele Autoren, Kollegen dafür angequatscht habe für so ein bestimmtes Element, was es in dem Buch gibt. Und es war einfach so cool. Natürlich, ein paar davon kenne ich, die sind sogar meine Freunde, also dass die mir sofort eine Antwort geben, okay. Aber eben auch Autoren, die mich eigentlich gar nicht kennen und die ich dann fragen kann, hey, könntest du mir das und das, wie wäre es und so? Und die sofort sagen, klar, Romy, ist kein Problem. Und dann denke ich mir, boah, krass, wie toll. Und ja, wenn Menschen sich mit mir befassen, wenn ich einfach doch jeden Tag wieder merke, dass es mehr tolle Menschen gibt und gerade und aufrechte, stete Menschen als die Arschlöcher, über die wir uns immer so sehr aufregen. Das ist wie mit Rezensionen. Das ist ganz genauso. Ja, und ich finde es halt toll, weißt du, und wenn Menschen wirklich so in Kontakt kommen und wenn sich so Netzwerke ergeben und man kann einander irgendwie was geben und man hat einen Mehrwert mit Gesprächen und das ist so, ich liebe es so, ich finde es toll.
Weißt du, was es für mich wieder total aussagt, ist deine Aussage, dass du denkst, wow, ich habe da eine Veranstaltung und diese Menschen nehmen sich Zeit dafür, mir jetzt da diesen Abend zuzuhören. Ja. Und jetzt, wenn wir jetzt andere Menschen nehmen, also die mit einem anderen Mut auf der Bühne sind, die sind ja so, dass sie sagen, naja, ich nehme mir jetzt die Zeit, dass die mir zuhören dürfen. Und das ist der krasse Unterschied zwischen dir und vielen anderen. Weißt du, das ist so das Mindset dazu, die Einstellung, finde ich total cool. Ich freue mich drüber. Gibt's außer Schreiben noch was anderes, was du super gerne machst?
Nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Also es ist, Schreiben ist schon mein Leben. Also wie gesagt, ich bin da sehr obsessiv. Natürlich, mein Kind ist immer allererste Priorität. Und jetzt ist er 13 und jetzt ist es natürlich auch nicht mehr so oft, dass er gerne Sachen mit mir unternehmen will. Aber wenn er möchte, dann lasse ich tatsächlich alles stehen und liegen, weil ich genieße es wahnsinnig. Das ist ja alles auch bald vorbei, weißt du? Ich meine, 5 Jahre ist er volljährig und dann zieht er auch aus. Also alles, was sich ums Kind dreht, das ist wunderschön. Ich habe auch gemalt, ja. Das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht, weil da bin ich auch so. Ich brauche sehr lange dann auch für ein Bild und ich würde auch gerne mal wieder, aber das bringe ich gerade nicht unter. Ja, oder auch so Sachen. Ich liebe Musik. Ich war jetzt ganz lange nicht mehr auf Konzerten und habe das jetzt wieder. Ich war jetzt letzte Woche zum ersten Mal wieder auf einem Konzert richtig und habe das so genossen. Und das sind so Sachen. Also es hat viel mit Kunst zu tun und so. Ganz ehrlich, dann habe ich noch meinen Garten. Weißt du, ich habe ja mein kleines Häuschen hier. Also ich bin jeden Tag gut beschäftigt.
Garten, sag nicht, ey, unser Garten braucht dringend Zuwendung. Und jetzt ist es auch noch, weißt du, wir haben es genau eingeplant. Jetzt ist diese Hitzewelle. Jetzt kannst du ja, du willst auch nicht in der Sonne schuften. Und du kannst es auch vergessen. Du brauchst jetzt auch nichts Neues pflanzen.
Ja, so, und das ist so, weißt du, wenn dann die Leute sagen, was ist denn so dein Hobby? Also ganz ehrlich, ich habe keins, weil Schreiben war mein Hobby und jetzt ist es mein Beruf. Und jetzt überläuft sich das halt so. Aber für mich ist es ja nicht so, dass ich mich jetzt zwingen muss zum Schreiben, sondern ich mache es ja immer noch gerne. Und dann fühle ich halt nicht, dass ich arbeite. Und wie gesagt, nachdem das halt irgendwie auch meinen Tag beansprucht. So viele andere Dinge interessieren mich dann halt leider auch nicht mehr, ne?
Aber es ist auch okay. Es ist ja komplett okay. Romy, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, was ist dein Lieblingsbuch? Es dürfen auch mehrere sein.
Ich empfehle auf jeden Fall Der Alchemist von Paulo Coelho. Ich habe das ein paar Mal schon gelesen und immer wenn ich das lese, das ist immer in zeitlich sehr großen Abständen, dann lese ich das immer zum Einschlafen und ich schlafe immer unfassbar gut in dieser Zeit. Wirklich, das ist ein ganz anderer Schlaf. Ich schwöre es, bitte probiert das aus. Also das ist so das Buch, was ich glaube ich auch immer, ja, empfehlen würde, wenn man mich fragt. Und ansonsten gibt es viele, viele Sachen, die mir so nebenbei unterkommen, die ich sehr liebe. Ich möchte empfehlen auf jeden Fall Kork von Sophia Fritz und Martin Bechler. Das ist ein Weinratgeber in Romanform für die allerabstrusesten Lebenssituationen und welcher Wein darauf passt. Zum Beispiel, welchen Wein trinkst du, wenn die Aliens landen? Welchen Wein trinkst du bei Liebeskummer? Welchen Wein trinkst du bei Tante Trudes Beerdigung? Das ist so absurd, skurril, köstlich und frei, weißt du? Also die haben da einen Roman geschrieben, die haben auf alles geschissen und das merkst du und deswegen ist das Ding so gut, so gut. Abgesehen davon ist Martin Bechler ja Frontmann von Fortuna Ehrenfeld, einer großartigen Band, die ich euch auch bitte allen ans Herz legen möchte. Also das würde ich jetzt mal sagen. Lest Paulo Coelho und lest Kork von Sophia Fritz und Martin Bechler.
Romy, echt, ich könnte mich irgendwie noch Stunden mit dir unterhalten, weil es irgendwie so Spaß macht. Aber natürlich, ja, man will ja auch den Hörern nicht so strapazieren. Wir sind schon bei einer Stunde, finde ich cool. Für alle hier jetzt, die zuhören, ich verlinke natürlich wie immer alle Links zu Romys Bücher, Webseite, Podcast und so weiter in die Shownotes. Was ich auch gerne verlinken möchte ist, weil mir das einfach eine Herzensangelegenheit ist zum Galle-Uschi-Kongress von der Henriette. Einfach, weil ich dich da zum ersten Mal gesehen habe und zum zweiten, weil ich Henriettes Projekt echt auch sehr großartig finde und ich auch finde, dass Henriette zu den außergewöhnlichen Frauen zählt, die denn da draußen gerade so rumrennen, ja.
Ja, Liebe für Henriette. Henriette, wenn du das hörst, ne? Riesenherzen für dich, bitte.
Absolut. Ich finde, Henriette hat auch so durchgestartet und mit so tollen Sachen und ich liebe sie. Und es gibt auch noch Karten für den Geile-Uschi-Kongress dieses Jahr, habe ich gesehen. So, Werbeblock Ende, unbezahlt. Ich würde auch noch ein paar Bücher von Marc Benecke verlinken, wenn es interessiert. Romy, echt, ich freue mich, es war so nett. Ich hoffe, ich treffe dich irgendwann nochmal in live. Oder falls du in deinem Garten jemanden brauchst, der mit dir Unkraut rausrupft, ruf mich an.
Oh ja, das machen wir.
Ja. Und vielen, vielen Dank tatsächlich nochmal, dass du jetzt die Zeit gehabt hast und dir genommen hast, mit mir zu sprechen. Das war wirklich
ein sehr schönes. Ja, gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Das war schön, ja.
Ja, und dann sage ich zu den Hörern jetzt Tschüss und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Ciao.